Lieber François, wir starten gleich mit einem Kracher und zwar Broadcom. Broadcom hat Anfang September starke Zahlen geliefert, starke Umsätze. Ist auch schon ein paar Monate in unserem BX-Musterportfolio. Was hast du zu sagen zu Broadcom?
Also Broadcom, sagt ganz bösartig gesagt, ist der kleine Bruder von Nvidia, oder?
Könnte aber mittlerweile die Konkurrenz werden, oder?
Ja, aber ich glaube, Nvidia ist doch schon noch einen Zacken mehr vorne dran. Broadcom ist natürlich über die letzten 10 Jahre extrem stark gestiegen an der amerikanischen Börse. Früher hieß dieser Titel Avago. Darum heißt auch nochmal das Börsensiegel von Broadcom an den amerikanischen Börsen AVGO. Aber die Zahlen, die sind optimal und der lieber David würde sagen, das ist die optimale David-Schere. Warum? Die Marktkursierung ist bei 1.629 Milliarden US-Dollar. Vergleich das mit einer Schweizer UBS, dann bist du ungefähr 12-mal so groß wie die UBS in Sachen Marktkapitalisierung in US-Dollar. Der Umsatz lag im Jahre 2022 bei 33,2 Milliarden US-Dollar und geht rauf erstmals auf 104,41 Milliarden im Jahre 2027. Das sind dann die Schätzungen meiner Modelle, gespiesen über Geschäftsberichte und Analysen der aktuellen Produkte. Ich meine, das musst du mal vorstellen, 2022 hattest du 33 Milliarden Dollar Umsatz und jetzt im 27 soll es auf 104 Milliarden raufgehen. Das ist eine Menge Holz. Das EBIT springt von 20,294 auf 71,23 Milliarden. Das ist wirklich verrückt, weil die EBIT-Marge ist von 61,12 geht sie auf 68,2%. Und hier natürlich wie immer die obligate Frage von unserem David, Dividende, genau. Die geht rauf von 1,64 auf 3,064. Hier bei der Dividende muss man einfach offen sagen, die ist minimal. Das heißt für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, falls Sie die Dividende reinvestieren in die Aktie, würde ich warten. Das heißt, nur einmal oder alle 2 Jahre, weil im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs ist das einfach minimal. Das heißt, die Kosten sind relativ hoch, weil in Amerika werden ja quartalsmäßig die Dividenden ausbezahlt, nicht so wie in der Schweiz, wo ja nur einmal im Jahr im Frühling 2000 immer das ausbezahlt wird, wie im 2025, außer mit der berühmten Ausnahme Richemont, wo erst im September die Dividende ausbezahlt. Noch ein letztes Wort, der Buchwert pro Aktie geht rauf von 5,173 auf 27,94. Du siehst hier, explosionsartig geht hier die David-Schere nach oben. In Sachen Performance absolut sensationell. Warum? Plus 101,1 versus 20,2 auf ein Jahr und über 5 Jahre ist es wirklich absolut verrückt, plus 949 versus 104%. Und du weißt, in diesen Indizes sind ja auch die großen Technologiewerte schon dabei. Das heißt, wir haben hier einen absoluten Überflieger, Kategorie Nvidia wieder. Und da sage ich ganz offen gesagt, lieber Olivier, das ist ein Titel, der wahrscheinlich noch längere Zeit in unserem BX Morning Call Portfolio drinnen sein wird.
Also kann der Titel oder das Unternehmen Nvidia doch zur Konkurrenz werden?
Ich glaube, Nvidia ist noch eine andere Hausnummer, muss man offen sagen. Aber ich finde Broadcom spannender, weil Nvidia ist mehr fokussiert auf 2, 3 Kernbereiche und Broadcom geht mehr in die Breite, hat natürlich viel mehr verschiedene Kunden und das macht Broadcom weniger angreifbar von der Konkurrenz. Das heißt, weil wenn mal vielleicht ein Kunde ein bisschen nervös wird und sagt, ja, ich möchte nicht mehr so viel bezahlen für die Produkte von Broadcom, dann sagt Broadcom, ja, danke vielmals, wir brauchen dich nicht. Bei Nvidia ist da schon ein bisschen die Konzentration auf die einzelnen Großkunden viel größer.
Gut, wir bleiben in der IT, im IT-Sektor und in den USA und sprechen jetzt über Microsoft. Und wie ich gelesen habe, Microsoft investiert immer stärker in Europa.
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe es nicht gedacht, dass eigentlich Microsoft so nach Europa geht, aber die sind dann die schlaue Leute. Und ich sage, wenn Microsoft nach Europa geht, heißt es, die Konkurrenz ist nicht so stark in Europa und man geht vielleicht ein bisschen weg von Amerika, mehr nach Europa. Finde ich ein ganz spannender Zug. Vielleicht auch nur eine Eröffnungsgeschichte, weil man dann vielleicht nach in einem weiteren Sprung Richtung Osteuropa und dann nach Asien geht. Das ist natürlich nur Zukunftsmusik. Aber ich glaube, was Microsoft momentan macht in Europa, extrem spannend. trotz den ganzen politischen Schiebereien zwischen Trump und Europa, das gibt es ja diese viele Friktionen momentan. Microsoft lässt sich da nicht beirren und sagt, ja, wir investieren in Europa. Wenn man die Binnenzahlen anschaut in Europa von der Wirtschaft, die läuft jetzt wieder besser wie vor 2-3 Jahren. Man hat diese Delle aus der Covid-Pandemie richtig wieder ausgebügelt. Also ich glaube, Europa ist relativ spannend für Unternehmen im Technologiebereich wie Microsoft, weil du siehst ja, dass Spanien und Italien interessanterweise immer wie besser funktionieren. Und diese zwei Sonnenländer, wie man so schön sagt, die waren es, die Club-Med-Länder, sagt man das böse gesagt, die sind jetzt wirklich am richtig laufen. Warum auch? Weil die Kombination relativ interessant ist, spannend, weil da geht es nach Lateinamerika und da probieren wir eigentlich die Produkte jetzt von Europa verstärkt nach Lateinamerika zu verkaufen. Also hier ist richtig viel Potenzial drinnen. Da macht der Move von Microsoft immer verstärkt nach Europa zu gehen richtig Sinn. Wenn man die Zahlen ansieht, naja, relativ spannend. Was man einfach berücksichtigen muss, im Gegensatz zu Broadcom, die EBIT-Marge ist nicht so hoch, aber Microsoft hat natürlich einen absoluten Superstandard, weil ich sage dir ganz offen, die Softwarepakete von Microsoft, die braucht jeder, ich sage es jeder in dem Sinn, die normalen Leute, die nicht hochkomplexe Datenbanksoftware brauchen, wie von Oracle oder SAP, sind mit Microsoft bestens bedient. Du kennst diese Palette seit 20, 30 Jahren und die wird richtig stark nachgefragt. Also zuerst einmal die Zahlen. Die Marktkapitalisierung, die ist einiges höher wie bei Broadcom, nämlich bei 3.580 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz lag im 2023, siehst du auch wieder, bei 211,915. Das ist also einiges mehr wie bei Broadcom und geht drauf auf 425,39. Das ist mehr als 100%. Hat aber nicht diese prozentuale Umsatzsteigerung, wie sie Broadcom zeigt. Die EBIT geht rauf von 89,694 im 23 auf 196,25. Du siehst auch hier mehr als 100% Steigerung. Und die EBIT-Marge, das ist die spannende Geschichte, die wir immer vom David haben möchten, ist, die geht rauf von 42,33 im 23 auf 46,14 um die Dividende von 2,72 auf 4,074. Und hier nochmal der Warnhinweis, quartalsmäßige Dividendenausschüttung aufbewahren und nach 2 Jahren reinvestieren in neue Aktien. Natürlich wäre es uns lieber, wenn man das jedes Quartal machen könnte, aber dann springen die Kosten, tun dann in dem Sinn diese Performance-Zuwächse zerstören. Und aus diesem Grund sage ich immer wieder, warten Sie 1 oder 2 Jahre ab, bevor Sie diese Dividendenausschüttung in neue Aktien reinvestieren. Mhm. Noch ein letztes Wort vielleicht, was wichtig ist. Warum sage ich, man sollte die Dividende in neue Aktien reinvestieren? Der Buchwert je Aktie springt von 27,75 US-Dollar auf 96,52. Das ist absolut verrückt. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Zahlen. Und ich sage es immer wieder, Microsoft ist die konservative Variante wie Broadcom und Nvidia. Plus 60,6 versus 20,2 über ein Jahr. Und über 5 Jahre muss man sagen, absolut verrückt. Plus 896,5 versus 104%. Also siehst du, auch mit einem relativ langweiligen Technologiewert kannst du richtig Performance machen.
Okay, gut. Dann gehen wir jetzt aber eher zu einem langweiligen Sektor, weg von den spannenden Titeln, und landen im Finanzsektor und sprechen über die Commerzbank.
Ja, aber ich glaube, langweilig geht es bei der Commerzbank nicht mehr zu. Warum? Wenn du es vor 3 oder 4 Jahren gesagt hast, liebe Olivia, du hast recht. Ja. Aber heute ist die liebe Commerzbank leider im Würgegriff eines bösen, netten, weiß nicht was, Angreifers, der möchte diese Commerzbank kaufen. Aber kommen wir zu den Zahlen. Und was wichtig ist, die Beute ist relativ interessant. Warum ist die Commerzbank interessant? Zuerst mal fundamentaler Bewertungsabschlag von 42%. Wir haben eine Dame an der Spitze der Commerzbank, die kämpft wie eine Löwin, damit die Commerzbank alleine bleibt, das heißt nicht geschluckt wird. Und man muss sagen, die hat diese Commerzbank auf Hochglanz getrimmt. Das ist vielleicht die beste Verteidigungsstrategie gegen eine Unikredit, die wirklich in der Sachen Größenordnung gegenüber einer Commerzbank ein Tiger im Porzellanladen ist und einfach probiert, wirklich diese Beute zu schnappen mit allen Möglichkeiten. Warum sage ich dir das ganz offen? Weil ja die Commerzbank in dem Sinn über Optionstransaktionen angegriffen. Das heißt, die UniCredit probiert nicht nur über Cash-Transaktionen, das heißt nicht mit über die reine Aktientransaktion, sondern auch mit Optionsgeschäften an die Mehrheit der Commerzbank zu kommen. Wir sind immer noch unter dieser neuralgischen 30%-Grenze. Man redet von 29,3%. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten 2-3 Wochen eine Meldung kommt, dass dann die UniCredit mitteilen muss, zu welchem Preis sie eine Offerte macht für die Commerzbank-Aktien. Die Bank selber finde ich gut aufgestellt. Umsatz lag im 2022 bei 9,46 Milliarden, geht drauf auf 13,271. Das ist mehr als gut im deutschen Umfeld. Warum ist es gut? Weil du weißt, die Commerzbank ist hauptsächlich in Deutschland und Österreich unterwegs und auch interessanterweise immer verstärkter in der Schweiz und kann relativ viele Neugeschäfte im Kreditbereich aus der Schweiz generieren, was viel überrascht hat am Anfang. Aber jetzt muss man sagen, ja, die Balance Sheet der Commerzbank, die macht Sinn. Und die EBIT-Marge, die springt von 20,72 auf 46,56. Jetzt verstehst du auch, warum eine UniCredit hier heiß wird. Warum? Wenn wir davon ausgehen, dass die Zinsen in Deutschland und Europa im Generell nochmals runtergehen, dann gibt es diesen Hebeleffekt und dann macht ein Takeover von der Commerzbank richtig Sinn. Die Dividende wurde erstmals im Jahre 2023 wieder aufgenommen. Von 0,35 soll es raufgehen auf 1,20. Das ist okay, das ist nicht überragend. Und der Gewinn pro Aktie springt von 0,23 im 21 auf 2,993 im 27. Das ist eine gute Leistung, sogar eine sehr gute Leistung. Und das ist, dass wirklich vieles gut gemacht wird, jetzt schon bei der Commerzbank. Man fragt sich natürlich, warum muss diese Bank jetzt einfach übernommen werden? Wenn man die Zahlen anschaut, musst du sagen, ja, die UniCredit macht eigentlich alles richtig. Das ist eine sehr gut gemanagte Bank und es wäre nicht schade, wenn die Commerzbank nicht mehr existieren würde. Das heißt, nicht mehr eigenständig ist und in den Rachen der UniCredit kommen. Aber ich sage es immer wieder, die UniCredit hat bis jetzt, das muss man auch sagen, alles richtig gemacht, sie hat die richtige Beute gefunden. Wenn man die Performance anschaut, die letzten 12 Monate, ja, das ist ein super Geschäft gewesen für die UniCredit und die Aktionäre der Commerzbank. Plus 123,8 versus 17,9 auf ein Jahr und plus 720,6 versus 36,3. Du siehst, liebe Olivia, da ist schon vieles passiert.
Und die UniCredit war ja auch mal bei uns im BX-Musterportfolio.
Ja.
Ne? Eben, aber das ist schon lange her.
Ja, und ich wusste ganz sagen, das war vielleicht ein Fehler, dass wir den ein bisschen rausgenommen haben. Aber man muss einfach sagen, weißt du, wenn du so viel Geld reingibst für eine Commerzbank, dann musst du dich Fragen stellen, oder? Und ich glaube, niemand hat sich vorstellen können, dass diese Performance weitergeht. Wenn du jetzt die Commerzbank anschaust in den letzten 12 Monaten, musst du sagen, es war ein super Move, dass man die Commerzbank genommen hat und UniCredit raus. Aber nicht, wenn man beide Titel gehabt hätte, wäre es noch besser gewesen. Und das muss man einfach sagen. Ich glaube, diese europäischen Banken waren in diesem Jahr die absoluten Superstars. Sonst hast du in Europa nicht so viel Geld machen können. Ich sage nur mal, was wir heute Morgen gesehen haben. Weil viele unserer Zuschauer haben uns gefragt, warum kauft ihr keine BMW, keine Mercedes-Aktien oder Volkswagen? Heute hast du gesehen, diese Aktien sind 6-7% runtergegangen. Du hast vielleicht noch plus 2, plus 3% plus Dividende von 5 oder 6. Das macht 7% seit dem Jahresanfang. Da kannst du nicht so viel performen, weil der DAX ist ja einiges besser gelaufen. Also ich glaube, man sieht leider immer mehr, dass die hohe Dividendenrendite nicht mehr Sicherheit bieten, um gute Performance zu zeigen. Und aus diesem Grund müssen wir uns ein bisschen mehr auf diese Finanzwerte konzentrieren, weil dort geht die Musik momentan ab.
Gut, machen wir. Und schauen dann beim nächsten Rebalancing, was rausfliegt und was reinkommt, oder?
Genau, das ist ja gleich.
Ja, eben, das kommt ja. Gut, lieben Dank auch Ihnen, lieben Zuschauer. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt BX Morning Call mit François Bloch.
Danke vielmals.